SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Er ist Arzt, er ist Psychiater, er ist Psychotherapeut, er war Klinikchef, er hat heute seine eigene Praxis in Lindau. Guten Morgen und herzlich willkommen, Christian Peter Dox.
Guten Morgen, Herr Heim, vielen Dank für die nette Einladung.
Wir leben in Zeiten großer aktueller Bedrohungen. Gibt es irgendwas, was Ihnen persönlich Angst macht gerade?
Also mir persönlich macht sehr wenig Angst, weil ich ein großer Verdränger bin. Und Verdrängen ist die beste Möglichkeit für die Psyche, sich zu schützen. Wenn man nicht jeden Tag verdrängt, was überall in der Welt passiert, dann kriegt man kein Lächeln mehr auf die Lippen.
Wenn ich mich dem anschließen dürfte, auch ich habe, glaube ich, irgendwie die Fähigkeit, das ist ja nichts, was man sich selber erworben hat, sondern man hat es oder man hat es nicht. Ich kann auch verdrängen. Ich vermute aber, viele der Menschen, auch der Patienten, mit denen sie beruflich zu tun haben, haben diese Fähigkeit nicht.
Ja, vor allen Dingen das Dumme ist, dass die meisten Therapeuten auch denken, man muss die Verdrängung brechen, damit man halt wirklich an die Konflikte kommt. Und die alte Theorie noch im Kopf ist, verdrängt, das würde krank machen, was aber einfach nicht stimmt. Wenn wir nicht verdrängen würden, dann würden wir nicht überleben. Und momentan ist Verdrängung ein sehr gesunder Prozess. Umso größer die Katastrophen, desto besser.
Wobei ich vermute, dass es Heerscharen von Therapeutinnen und Therapeuten gibt, die das fundamental anders sehen.
Ja, die schlucken jetzt gerade wahrscheinlich und verdrängen die Sendung.
Wovor haben die Leute in diesem Jahr 2022 Angst?
Ich glaube, sie haben alle Angst davor. Also das, was ich in der Praxis erlebe, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Und das ist das, wovor wir natürlich auch uns als Therapeuten am meisten fürchten. Man muss einfach sehen, Herr Putin ist eine fanatische Persönlichkeit. Das Problem von fanatischen Persönlichkeiten ist, dass sie eine gestörte Selbstwahrnehmung und eine gestörte Realitätswahrnehmung haben und dann auch völlig unkontrolliert reagieren.
Ja.
Und deswegen kann man nicht ausschließen, dass Herr Putin zum Beispiel wirklich Nuklearwaffen einsetzt und solche Sachen fürchten die Menschen.
Wobei dieses, man kann es nicht ausschließen, zu Ende gedacht bedeutet, wir fürchten uns von morgens bis abends, weil wirklich ausschließen kann man in dieser Welt, auch klimatechnisch gesehen, für die Zukunft betrachtet, so gut wie gar nichts.
Ja, deswegen ist es ja gut, dass wir uns schützen. Zum einen dadurch, dass wir halt versuchen, so wenig Nachrichten wie möglich zu hören. Das ist jetzt zwar falsch, das gerade in einem Nachrichtenmedium zu sagen, aber ich selber habe seit 4 Wochen keine Nachrichten mehr geschaut und interessiere mich auch nicht mehr für diese Welt, weil ich weiß, dass die Reizüberflutung mich einfach kaputt macht. Ich muss mich schützen. Und das müssen die Menschen draußen auch tun, indem sie das Nachrichtenvolumen sozusagen reduzieren. Und das Zweite ist, dass man halt, statt in die große Welt zu schauen, sich um seinen Mikrokosmos kümmert.
Okay, das unterscheidet uns jetzt. Also ich würde für mich schon in Anspruch nehmen wollen, weiter informiert zu werden über die Dinge. Mich interessiert schon, wie der Zustand der russischen Armee ist. Und mich interessiert beispielsweise auch eine Frage, wie es sein kann, dass eine Bundeswehr, die mit Milliarden Euro so alimentiert wurde, in einem so erbärmlichen Zustand ist.
Wenn Sie sich dabei nicht nur auf das Defizitäre konzentrieren würden, wäre das gut.
Das heißt?
Das heißt, dass wir uns nur darauf konzentrieren, für alles Negative. Wir sammeln ständig negative Nachrichten, also wir hören eine Katastrophe nach der anderen. Ja. Jetzt die Dürre in Italien, Norditalien vielleicht noch dazu. Und wenn wir da auch gleichzeitig gute Nachrichten hören würden, dann hätten wir einen guten Ausgleich.
Fällt Ihnen eine gute Nachricht ein, spontan?
Mir fällt eine. Ja, zum Beispiel in welchen Ländern kein Krieg ist.
In ganz vielen.
Ja, aber in ganz vielen ist kein Krieg. Und sich das mal klarzumachen, dass bei uns in Deutschland keiner ist, dass bei uns in Deutschland keine Dürre ist, die berühmten Basics, die man so sagt.
Ja.
Tolle Nachricht ist für mich natürlich die beste, deswegen finde ich Mikrokosmos so wichtig, dass ich ganz gesund bin.
Auch wichtig, klar.
Auch wichtig, ja, aber muss man sich mal klar machen jeden Tag.
Wenn wir, Herr Dox, über die Ängste von Menschen sprechen, dann fällt sehr schnell das Stichwort Corona, seit 2,5 Jahren das große Thema. Welchen Eindruck haben Sie, wie sehr hat angsttechnisch gesehen Corona dieses Land durcheinander geschüttelt?
Es hat es natürlich sehr durcheinander geschüttelt und wir haben ja so eine Fülle von Nachrichten, die dann durch ihre Widersprüchlichkeit die Angst noch verstärkt haben. Das heißt, Widersprüchlichkeit, wenn wir eindeutige Botschaften haben, dann beruhigt das eher.
Ja.
Auch wenn sie schlecht sind. Aber da wir ständig unterschiedliche Botschaften haben, hat es die Angst erhöht. Man hat das Gefühl, dass die Regierung die Kontrolle verloren hat. Ein Kontrollverlust macht immer Angst.
Ja, dazu gibt es Wissenschaftler, die sich korrigieren mussten, weil das Virus sich eben auch verändert hat. Aber das sind ja eigentlich Erkenntnisse, die relativ einfach sind und auf die man sich relativ einfach auch hätte einstellen können, oder?
Ja, hätte man, wenn man nicht ständig irgendwas gesagt hätte, was das von gestern wieder, ich erinnere mich, dass Lauterbach, glaube ich, morgens was gesagt hat, also beschlossen hat und abends wieder rufen hat.
Ja,
das macht es ja nicht so glaubwürdig. Ja, bei Markus Lanz, glaube ich, ja. Also wenn man eine eindeutige Linie hat und wenn nicht alle Bundesländer auch wieder neue Regelungen hätten, wo man also wirklich irgendwie gar nicht mehr weiß, was gilt jetzt, das verwirrt die Leute und ich würde es auch nicht gleich Angst nennen, das macht Unsicherheit.
Ja. Gibt es Ängste oder Unsicherheiten, die sich gegenseitig ausschließen? Also Beispiel die Angst vor Ansteckung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Angst vor der Impfung?
Nein, beide haben die gleiche Überschrift. Letztendlich die Angst vor der Impfung ist da, weil die Leute Angst haben, man weiß nicht, ob die Impfung aus dem Ruder läuft und was passiert. Und bei der anderen Angst haben sie genau das Gleiche, dass man auch nicht weiß, wie es ist. Also letztendlich ist immer Angst, hat immer was mit Kontrollverlust zu tun.
Hat Angst auch in einem materiellen Sinne mit Kontrollverlust zu tun, wenn wir uns angucken, also die Inflation galoppiert, die Zinsen steigen und der Blick aufs eigene Konto und ins eigene Depot ist wenig erquicklich gerade?
Ja, und dann ist es auch noch natürlich angstverstärkend und für uns Psychiater sehr hilfreich, wenn es immer wieder Leute gibt, die halt ständig mit negativen Nachrichten nachpulvern.
Ja.
Und immer wieder sagen, wenn es dann mal gut geht oder es könnte sein, dass es gut geht, kommt der Nächste, der sagt, ja, das wird aber nicht lange gut gehen, also wir werden den Crash doch erleben.
Ja.
Und das ist natürlich das, was immer wieder die Ängste verstärkt.
Ja, auf der anderen Seite, die Welt ist, wie sie ist. Ja,
ja, aber also, wir nehmen nur das Negative wahr. Warum konzentrieren wir uns ständig darauf, dass wir halt sagen, wir haben noch die Inflation, wir haben noch den Krieg, wir haben noch jene Geschichten und sehen nicht, was alles noch gut ist. Und wenn gar nichts mehr, wenn es noch halbwegs gut ist, dann kommen wir mit der Klimakatastrophe. Also wie sollen denn Menschen heutzutage nicht depressiv werden, wenn sie sich ständig jeden Tag vollfüllen mit negativen Nachrichten? Ich wünsche mir Medien, die auch mal Nachrichten machen und sagen, wo etwas gut ist, also wo jetzt gerade kein Waldbrand ist.
Ja.
Ja.
Also diese Versuche, wenn ich es Ihnen so sagen darf, hat es ja in der Vergangenheit ein ums andere Mal gegeben. Die Akzeptanz des Publikums war außerordentlich überschaubar, weil kein Mensch hat sich dafür interessiert, dass 4.095 Flugzeuge sicher gelandet sind, sondern man hat halt auf das eine Flugzeug geguckt, das abgestürzt ist.
Ja, das ist das dumme Bad News are Good News, glaube ich, heißt es so ähnlich. Und
aber den Mechanismus können Sie ja nicht einfach aufbrechen.
Ich versuche ihn bei mir in der Klinik zumindest aufzubrechen, dass wir jeden Morgen zusammen eine Übung machen, wo wir halt uns auf das konzentrieren, was das Gute am Tag ist.
Wie sieht so eine Übung oder wie sähe eine solche Übung für diesen Donnerstag aus?
Dass wir zusammensitzen mit fast 200 Leuten und sammeln einfach mal, was gibt es gerade für gute Nachrichten aus der Welt. Mit denen beginnen wir den Tag und nicht mit den schlechten Nachrichten. Und das wäre natürlich auch schön. Ich meine, wir Ärzte sind ja auf Defizite konzentriert. Wir fragen ja immer nicht, wo geht es Ihnen gut? Wir fragen ja, wo tut es Ihnen weh?
Okay.
Also wir konzentrieren immer wieder aufs Negative und durch das ständige Konzentrieren auf das Negative haben wir dann diese Fülle vom depressiven Denken und von Melancholien, die wir
und
so empfinden.
Und diese Form positiver Suggestion funktioniert?
Ja, man nennt das positive Umstrukturierung. Das ist ja keine Suggestion. Wir suggerieren ja nicht, sondern es gibt gute Sachen in der Welt.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Christian Peter Dox, der, wenn man es zusammenzählt, auf unfassbar viele Berufe kommt. Also bekanntermaßen der Arzt, der Psychiater, der Psychotherapeut. Wenn wir das Leben noch ein bisschen nach hinten angucken, der Müllmann, der Masseur, der Tennislehrer.
Ja.
Kommt noch was dazu?
Der Animateur.
Der Animateur?
Ja.
In einem der großen Clubs dieser Welt?
In einem der großen, ja, die gab es damals noch nicht. Das war bevor Robinson-Clubs und solche Clubs gegründet wurden. Da war ich einer der ersten Animateure, der in Südfrankreich eingesetzt
wurde. Schöne Erinnerung dran?
Sehr schöne Erinnerung, ja. Sehr anstrengende. Ja. Aber ja, ich habe dadurch mein halbes Studium finanzieren können, insofern.
Dazu kommt möglicherweise diese Analogie, als Animateur serviere ich den Menschen etwas Schönes, zeichne ein schönes Bild. Und ich vermute, dass Ihnen das als Psychotherapeut außerordentlich zugute gekommen ist.
Also der Humor ist mir als Therapeut zugute gekommen. Ich finde, als Psychotherapeut sollte man Humor haben und nicht dem Menschen ständig schlechte Stimmung. Also oft stelle ich fest, dass die Therapeuten gelegentlich depressiver als ihre Patienten sind. Und das finde ich schlecht. Ich finde es ganz gut, dass ich aus meiner Animationszeit noch mitgenommen habe, auch große Gruppen dahin zu bringen, dass sie gute Laune haben können.
Auch da würden, vermute ich mal, Heerscharen von Therapeutinnen und Therapeuten widersprechen. Die würden sagen, wir haben keine schlechte Laune, wir machen unseren Job nur ernsthaft.
Ja, aber auch ernsthaft kann man ihn humorvoll machen. Das ist kein Widerspruch.
Ja.
Dass ich auch mit Humor sehr viel erreichen kann. Und ich, auch wenn ich mit Patienten arbeite, merke ich, dass ich, wenn ich ihnen freundlich entgegenkomme, wenn ich ihnen positiv vor allen Dingen entgegenkomme, manche Patienten sagen mir sogar, ich sei pathologisch gut gelaunt. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Therapeuten, Positivismus zu verbreiten und nicht auch noch mehr Negatives.
Sie haben in gewisser Hinsicht das Image des Nestbeschmutzers. Wie mühsam war es, sich dieses Image zu erarbeiten?
Ach, das war ganz einfach, weil ich sehr früh eine Klinik aufgemacht habe, in der ich halt einfach nachweisen wollte, dass man in sehr kurzer Zeit sehr gute Erfolge haben kann. Und das ist uns innerhalb von 3 Jahren gelungen, in einer Zeit, wo die Aufenthaltszeiten zwischen 60 und 90 Tagen lagen oder bei 130 Tagen lagen, die gleichen Behandlungserfolge zu erzielen innerhalb von 30 Tagen. Das hat natürlich den Fachgesellschaften nicht gefallen.
Wie haben Sie das geschafft?
Das Wesentliche war, dass wir halt freie Therapeutenwahl gemacht haben. Dass meine Grundüberzeugung ist, dass jede Therapie nur dann helfen kann, wenn die Beziehung zwischen Patient und Therapeut gut ist. Und wenn die nicht gut ist, dann kann man es lassen. Und das macht bis heute noch keine Klinik.
Das ist nicht der Regelfall?
Nein, das ist nicht der Regelfall. Wenn Sie halt Pech, aber wenn Sie Glück haben, kommen Sie zu einem Therapeuten, wo die Chemie stimmt. Und wenn die Chemie nicht stimmt, dann können Sie eigentlich auch Ihren stationären Aufenthalt, aber auch die ambulante Behandlung in den Topf hauen.
Ich meine, ich kann da nur laienhaft entgegnen, das ist ja eine Binsenweisheit fürs ganze Leben. Also wenn die Chemie zwischen zwei Menschen nicht stimmt, ob im Privaten, ob im Arbeitsbereich, dann funktioniert es halt nicht.
Ja, im Krankenhaus würden Sie sich ja auch wünschen, dass Sie sich den Chirurgen vielleicht aussuchen könnten, der Sie gerade operieren wird. Und dass diese Handlungsfreiheit haben wir halt nicht. Und im therapeutischen Bereich ist es für mich ein Skandal, dass es sich noch nicht umgesetzt hat.
Na gut, beim Chirurgen gibt es vielleicht den Unterschied, dass ich dann in komatösem Zustand auf seinem Tisch liege.
Ja, dass Sie dann nicht wissen, wer es tut und was er tut. Aber in der Therapie erleben Sie, was ist.
Ja.
Und da ist es ganz oft so, dass einfach ich auch als junger Therapeut Patienten hatte, die konnten mich nicht leiden, ich konnte die nicht leiden. Dann kann man die Therapie den Hasen geben.
Geht Ihnen das heute noch manchmal so?
Ja, das war natürlich mir als Chefarzt schwierig.
Ja.
Wenn Patienten mir als Chefarzt gesagt haben, sie würden lieber zum Assistenten gehen. Und mit dieser Kränkung muss man erstmal leben. Und diese Kränkung vermeiden halt viele Kliniken.
Wie ist es heute? Sie sind ja nun freiberuflich unterwegs, haben ihre kleine, feine Praxis in Lindau am Bodensee. Wenn da einer anklopft und Sie stellen fest,
ich kann den nicht leiden, dann behandle ich ihn nicht.
Das sagen Sie ihm so klar und deutlich?
Ja, ich sage, wir passen nicht zusammen. Oder die Patienten sagen auch, wir passen nicht zusammen. Und das ist natürlich eine große Freiheit, aber die habe ich auch in der Klinik eingeführt. Ich mache das seit 30 Jahren.
Aber wenn der Patient zu Ihnen sagt, mit Ihnen kann ich nicht, ist es ja auch eine Form von Kränkung.
Nein,
nicht?
Wir passen doch manchmal einfach nicht zusammen. Sie können ja auch nicht mit jeder Frau verheiratet sein oder mit jedem Mann. Also manche,
Gott sei Dank.
Ja, manchmal passt man einfach nicht. Und die Analytiker haben das als Widerstand bezeichnet und dann haben sie ewig am Widerstand gearbeitet. Und der war sozusagen erst überwunden, wenn man gesagt hat, ich mag meinen Therapeuten.
Wir haben viele Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Was mich offen gestanden verwundert ist, es scheint eine richtige Verdrängerfraktion zu geben. Also Menschen, die schreiben, auch wir verdrängen und haben unterm Strich sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Ja, das freut mich, aber der Verdrängen ist ein gesunder Mechanismus, nur ist uns oft nicht bewusst.
Ja.
Wir wissen halt eben einfach, oder das wissen wir auch schon seit Freud, dass halt das Verdrängen schützt unser Gehirn. Stellen Sie sich mal vor, wir müssen alle Katastrophen an uns heranlassen, dann haut uns die Sicherung raus.
Aber diese Verdrängung wird ja dann möglicherweise durch die Träume irgendwie aus dem Kopf wegtransportiert? Oder wie ist das?
Ja, man sagt, dass die Träume nachts das Gehirn aufräumen und dass dann die Dinge weg... Aber durch Verdrängung lösen sich die Probleme nicht, aber ich nehme sie nicht mehr wahr.
Ja.
Und das ist auch ganz gut so. Ja gut, manche brauchen da noch Alkohol oder Medikament, um noch besser verdrängen zu können. Und deswegen ist es was halt durchaus gesund ist. Aber wichtig ist, dass man als Therapeut auch Menschen klar macht, dass es ein gesunder Prozess ist.
Ja.
Weil viele Therapeuten meinen heute, man muss jede Verdrängung auflösen, man müsste den Leuten klar machen, wie schlecht es ihnen geht.
Ja. Dann schreiben Hörer, dass dieses Gucken nach schönen, nach positiven Meldungen dann nicht funktioniert, wenn jemand beispielsweise chronische Schmerzen hat. Ja. Dann hilft man ihm nicht damit, dass man ihm sagt, übrigens, links ums Eck gibt es auch was Schönes, was Positives.
Nein, dann hilft es aber auch nichts, wenn man ihm ständig nur wieder sagt, wie schlimm sein Leben ist. Also was ihm dann hilft, ist, wenn man wirklich guckt, dass man mit den beschränkten Möglichkeiten, die er hat, wie er da in seinem sinnvollen Leben noch was machen kann. Und was man natürlich häufig findet, ist, dass man wirklich noch medizinisch etwas erreichen kann, was dann noch nicht untersucht wurde oder noch nicht gemacht wurde.
Ja. Sie selbst machen, was den Narzissmus eines Menschen angeht, den Unterschied zwischen einem positiven und einem negativen Narzissten.
Also ich mache den Unterschied zwischen einem malignen und einem benignen. Das ist der benigne ist der gutartige Narzisst. Ja. Der gutartige Narzisst, das bin ich selbst. Also deswegen mag ich den auch.
Der welche Charaktereigenschaften hat?
Der hat die Charaktereigenschaften, dass er sich ständig übers Außen stabilisiert. Also der kann nur stabil, der hat ein sehr unsicheres Selbst. Aha. Und er braucht immer die Anerkennung von außen, um sich stabilisieren zu können. Das heißt, er macht ständig was für andere, um sich stabilisieren zu können. Währenddem der bösartige Narzisst von sich aus überzeugt ist, so großartig zu sein, dass er gar nichts tun muss. Und so überzeugt von sich ist, dass er ständig auch Menschen manipuliert.
Der hat hochmanipulative Fähigkeiten,
oder muss sie haben, damit es funktioniert. Der manipuliert Menschen und ist einfach überzeugt davon, so großartig zu sein. Und der ist wirklich bösartig. Währenddem der benigne, Mutter Teresa zum Beispiel, war eine benigne Narzisstin. Die hat alles gemacht für andere. Der gute Hausarzt, der unterwegs ist im Winter, im Schnee, der macht das nicht für die Leute, der macht es für sich, um seinen Narzissmus zu stabilisieren. Aber dabei tut er was Gutes für andere.
Ja gut, er macht es eigentlich für beide. Also er macht für sich selbst und für die anderen.
Ich habe auch meine ganzen Sachen, die ich getan habe, nur getan, letztendlich um mich selbst zu stabilisieren, aber dafür habe ich auch viel Gutes getan.
Was ist mit dem bösartigen Narzissten? Ist der heilbar? Ist das therapierbar?
Der bösartige Narzisst ist ganz selten therapierbar, weil er gar nicht therapiert werden will, weil er gar keine Motivation hat. Da kommt meist die Umwelt und möchte gern, dass der therapiert wird, aber die sind gar nicht motiviert. Und jemand, der nicht motiviert ist, können sie nicht therapieren.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Christian Peter Dorgst, Arzt, Psychiater, Psychotherapeut und nach eigener Aussage gutartiger Narzisst.
Ja.
Dazu passt ja auch, ich hab vorhin die zweite Stunde angekündigt mit der Formulierung ungewöhnliche Methoden. Ich frage Sie dann gleich, wo Sie erfolgreich waren und wo Sie gescheitert sind. Und als die Formulierung gescheitert über den Sender war und die Musik lief, haben Sie gesagt, ich bin nicht gescheitert.
Ja, die Klinik ist erfolgreich. Insofern ist es nicht gescheitert.
Aber kein Mensch hat doch nur Erfolge. Wäre ja auch langweilig.
Ich bin bei vielen Patienten gescheitert. Aber in der Summe bin ich ja jemand, der positiv denkt und einfach sagt, wenn es gelingt, aus einem alten Hotel eine erfolgreiche Klinik zu machen, über 20 Jahre, die dann auch noch über ein Jahr Wartezeit hat, dann kann es nicht gescheitert sein. Natürlich im Kleinen ist manches gescheitert, ja.
Wenn Sie sozusagen das an zwei Beispielen oder an zwei Menschen festmachen könnten, wo Sie auf der einen Seite sehr erfolgreich waren und wo Sie auf der anderen Seite eben nicht erfolgreich waren, welche zwei Menschen würden Ihnen da spontan einfallen?
Oh, das ist schwierig. Da ich über 30.000 Patienten gesehen habe, ist es schwer, das an einem Patienten, also ich kann das an einem Patienten festmachen, den ich in meinem Buch beschrieben habe. Das ist ein Patient, der kam mit 18 Jahren und wurde eingeflogen mit dem Notfallhubschrauber, weil der immer Spasmen kriegte bei den Stimmbändern und keine Luft mehr kriegte und dann über 30 Mal auf der Intensivstation war. Und wir haben den aufgenommen, es ist selten in der psychosomatischen Klinik, dass jemand mit einem Notfallhubschrauber eingeflogen wird. Da war der noch intubiert, dann haben wir den aufgenommen, dann haben wir angefangen, Therapie zu machen. Es war so offensichtlich, wie die Zusammenhänge waren. Es war so, dass der aus einer sehr reichen Familie kam. Sein Vater kam eines Tages nach Hause, hat die Mutter und den Sohn rausgeschmissen, hat gesagt, meine Geliebte zieht ein. Und dann mit einmal standen die beiden auf der Straße und das hat dem Jungen die Luft genommen. Aha. Und er hat natürlich seinen Vater, den er vorher idealisiert hat, den er liebte über alles. Und dann war mit einmal alles weg. Dann war das Ziel der Therapie, ich mache gern provokative Therapie, das heißt, mir ist es wichtig, nicht über die Dinge zu reden, sondern an die Gefühle zu kommen. Und dann gehe ich in die Übertragung rein. Ich habe versucht, in die Vaterrolle reinzukommen und seine Wut, die er gegen den Vater hat, auf mich zu richten.
Wie haben Sie das gemacht?
Indem ich ihn immer wieder provoziere. Ich habe erst eine gute Bindung hergestellt, habe ihn dann gefragt, ob er einverstanden ist, dass ich ihn provoziere. So, das muss sein. Ja. Und als er einverstanden war, habe ich angefangen, ihn zu provozieren. Dann hat er immer gesagt, ja, ich weiß, Sie wollen mich provozieren. Das ist nicht echt, aber es wird sehr schnell echt.
Ja.
Und dann hat er aber sich wirklich lange nicht provozieren lassen, hatte er natürlich eine wahnsinnige Angst, draußen im Wald zu sein, alleine zu sein und da Erstickungsanfälle zu kriegen. Und dann bin ich mit dem Auto mit ihm rausgefahren, hatte aber im Wald einen Internisten versteckt. Das wusste er aber nicht und habe ihm gesagt, er soll mal bitte nachschauen. Mein Rad hinten klappert und bin dann abgehauen. Mhm. Hab das gemacht, was der Vater gemacht hat, ihn wirklich im Stich gelassen. Mhm. Da hat er eine wahnsinnige Panik gekriegt, ist dann über 5 Kilometer zur Klinik zurückgelaufen. Und als er mich in der Klinik gesehen hat, hat er mich zusammengeschrien, hat dann auch ein paar Teller geworfen, hat einen Riesensessel durch die Gegend. Und die ganze Wut, die er gegen seinen Vater hatte, kam raus.
Und das hat die kaputte Beziehung zum Vater geklärt?
Nein, aber er hatte keine Stimmbandkrämpfe mehr. Er erstickte nicht mehr. Er schreibt mir heute noch.
Und das Problem war damit dauerhaft?
Zwischen Hoteldirektor in Australien und das Problem war damit
beseitigt. War dauerhaft gelöst. Die
Beziehung zum Vater war auch dauerhaft. Aber das Wichtige war, dass der Mann nicht mehr auf die Intensivstation musste und diese Stimmbandkrämpfe nicht mehr bekam.
Ja. Kann es sein, dass es Sinn macht... Beispiel, ein Mensch ist extrem harmoniebedürftig, dass man dem den Auftrag gibt, extrem unfreundlich zu sein?
Ja, das war auch eine Übung, die wir in der Klinik gemacht haben. Die hatten 3 Tage unsoziale Tage, die mussten zu allen Leuten unfreundlich sein. Okay. Was natürlich einem Harmoniker wahnsinnig schwerfällt, weil der ist ja schon disharmonisch, wenn er nicht guten Tag hat, sagt. Fühlt er sich schon. Ja?
Ja.
Aber das war natürlich eine gute Übung, dass man sieht, auch wenn ich disharm bin, wenn ich fies bin, werde ich vielleicht sogar gemocht oder
und
noch mehr.
Umgekehrt, der Misanthrop muss zu allen Menschen schrecklich nett sein.
Er muss freundlich sein. Oder gerade der zum Beispiel, der Narzisst, der niemals Hilfe annehmen kann, der hatte zum Beispiel 3 Rollstuhltage. Der hat sich in den Rollstuhl gesetzt und musste immer andere um Hilfe fragen.
Ja.
Das fällt ja auch vielen sehr schwer.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir haben gerade gehört, Scott McKenzie mit San Francisco, Christian Peter Dox. Welche Assoziation hat das in Ihnen ausgelöst?
Ah ja, das hat ganz viele, ganz schöne Zeit, auf viele Konzerte. Also damals war ich auf dem Weg mit einem Pelzmantel angezogen nach Fehmarn zum letzten Konzert von Jimi Hendrix.
Im Sommer?
Ja, aber der Pelzmantel war wichtig.
Weil er auch was symbolisieren
weil einfach, sollte? Weil man hatte so lange Mäntel an. Aha. Das war einfach so und dann... Ja, und dann war das auch eine Zeit, in der ich viel Drogen genommen habe und
Heroin
gedrückt habe, LSD genommen habe, Amphetamine damals schon auch.
War Heroin das Brutalste, was Sie Ihrem Körper angetan haben?
Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man sagt, aber es war das Schönste fast. Also Heroin und Koks hat das höchste Verführungspotenzial, weil es einfach enorm reinhaut. Mhm. Und das war auch gut für meine Ausbildung als Psychiater, weil ich mich nachher in der Sucht gut auskannte.
Wie sind Sie von dem Zeug weggekommen?
Ich habe einen kalten Entzug gemacht. Ich habe zufälligerweise kurz vorm Abitur, ein halbes Jahr vorm Abitur, einen Schülervater kennengelernt, der Arzt war und der mich mit nach Korsika genommen hat und dann in Korsika innerhalb von 4 Wochen mit mir einen kalten Entzug gemacht hat. Das ist das Brutalste, was man eigentlich machen kann.
Warum?
Ja, weil man gar keinen Stoff mehr kriegt. Normalerweise macht man Übergangsstoffe oder man fängt die Symptome ab, aber einfach einen kalten Entzug zu machen, von jetzt auf gleich auf null zu gehen und dann geht man wirklich die Wände hoch und hat Schüttelfrost, Krämpfe und es ist sehr brutal. Aber
und danach,
es ist gut, dass ich es erlebt habe.
Danach sind Sie nie mehr rückfällig
danach
geworden?
Danach habe ich nie wieder Drogen genommen, ja. Weil ich auch wusste, wenn ich sie wieder nehme, bin ich wieder...
Stattdessen dann als Arzt, als Psychiater, als Therapeut Psychopharmaka ausprobiert?
Ja. Ausprobiert, weil es mir wichtig ist, dass ich weiß, was ich den Patienten gebe. Und bestimmte Medikamente habe ich mir selbst gespritzt und nachdem ich die selbst gespritzt hatte, habe ich sie an Patienten entweder gar nicht mehr gegeben oder wenn ich sie gegeben habe, auch sehr zurückhaltend gegeben. Zum Beispiel ein Medikament, was man sehr häufig einsetzt bei Psychosen, das heißt Haloperidol. Das habe ich mir selbst gespritzt. Wenn man dann mal erlebt, wie man im eigenen Körper eingeschlossen ist und sich nicht mehr bewegen kann und Angst hat, keine Luft mehr zu kriegen, dann geht man damit ganz anders um, als wenn man das nie erlebt hat.
Und wie war dieses Erlebnis dann?
Das war brutal. Weil du kannst nichts mehr machen. Du kriegst eine Parkinson-Symptomatik, die Muskeln werden starr, du kannst dich kaum noch bewegen und auch die Atemmuskeln kaum noch bewegen. Und du hörst alles, du kriegst alles mit, aber du kannst nicht mehr aktiv etwas tun. Und das ist bei vielen Medikamenten so. Und ich fände es gut, oder ich fand es für mich immer wichtig, sie selbst genommen zu haben.
Das bedeutet dann, dass aufgrund dieser selbstgemachten Erfahrungen Sie bestimmte Medikamente dann nicht verschrieben haben, weil Sie stattdessen andere Medikamente dann
andere Medikamente eingesetzt haben. Ja, aber die haben auch eine Menge Nebenwirkungen. Das heißt, wenn man das mal weiß, dann geht man zurückhaltender mit der Medikation oder gibt eben andere Medikationen.
Sind die Psychopharmaka in den letzten Jahren besser geworden? Sprich, haben weniger Nebenwirkungen?
Nein, dummerweise hat sich bei fast allen Medikamenten, nicht nur Psychopharmaka, in den letzten 20 Jahren nichts getan. Also wir haben im Antidepressiva-Markt, wir haben im Neuroleptika-Markt, wir haben fast keine neuen Medikamente. Wenn wir neue Medikamente haben, dann haben wir so kleine Veränderungen von Molekülen, nur damit die Patente halt ausgelaufen sind und mal wieder mehr Geld machen können.
Warum investieren die Pharmafirmen da nicht?
Die Forschung hat sich nicht gelohnt einfach. Und deswegen entwickelt sich auch nichts Neues. Und das ist wirklich für uns sehr bedauerlich, weil wir dringend andere Medikamentengruppen brauchten.
In welchen Bereichen vor allem?
Zum Beispiel im Bereich der Depressionen wäre es nötig oder im Bereich der Psychosen auch. Da hat man eine Generation gefunden von Medikamenten, die weniger Nebenwirkungen hat, aber wir bräuchten viel, viel mehr und das ist wirklich bedauerlich.
Der Arzt und Psychiater Christian Peter Dox, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, der auch mal das Buch gemacht hat mit dem einprägsamen Titel Gefühle sind keine Krankheit.
Ja, schön, dass Sie das erwähnen. Dankeschön.
Ja, wobei, auf die Idee wäre ich jetzt persönlich gar nicht gekommen, dass es jemanden im Jahr 2022 geben könnte, der Gefühle mit Krankheit gleichsetzt.
Die gibt es ja nicht nur im Jahr 2022, sondern wir haben einfach eine Tendenz in Deutschland, wo jemand, wenn er halt traurig ist, gleich als depressiv bezeichnet wird und wenn er ängstlich ist, gleich eine Angststörung hat.
Ach so.
Und wir haben eine Tendenz, wo alles pathologisiert wird. Und das war der Sinn des Buches, da den Dampf rauszunehmen, zu sagen, es gibt ganz normale Gefühle und es gibt auch keine negativen Gefühle. Traurigkeit ist ein positives Gefühl und diese Unterscheidung in positive und negative Gefühle, das ist allein schon schlecht.
Warum tut sich Ihre Zunft so schwer damit, das, was Sie gerade gesagt haben, aufzubrechen?
Naja, weil es ja auch für die Zunft Einnahmen. Wir haben ja eine psychosomatische Industrie. Also wir haben natürlich Kliniken, die leben wollen. Wir haben einige Tausend, Zehntausende Therapeuten, die leben wollen. Und dann leben wir gut davon, gesunde Menschen krank zu reden. Und das ist natürlich auch sehr angenehm, dann mit gesunden Menschen Therapien zu machen. Und das Dumme ist, dass die wirklich Kranken, die halt wirklich psychotisch sind, die halt wirklich eine intensive Betreuung brauchen, keine Therapieplätze kriegen. Also meiner Ansicht nach haben wir genug Therapieplätze, aber sitzen die falschen Patienten drauf.
Was die Therapieplätze angeht, wir haben einige Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die schreiben, dass ihre Kinder auf einer Warteliste sind, Corona geschädigt letztlich und darauf warten, dass man ihnen hilft.
Ja, da ist natürlich auch grundsätzlich mal zu sagen, dass wir so eine Tendenz haben in Deutschland, dass wir denken, Therapie hilft immer. Da sollte man auch immer den Nagel ziehen und sagt, also auch gerade Kinder haben oft gute Kompetenzen, um Dinge selbst zu bewältigen. Und deswegen ist Therapie nicht unbedingt gleich die beste Lösung.
Was wäre die Alternative?
Die Alternative wäre, dass man Kindern zutraut, dass sie die Dinge wirklich bewältigen können. Und dass man nicht gleich einen Therapeuten draufsetzt. Zumal es ja, wie ich am Anfang sagte, auch so wichtig ist, die Chemie zu haben.
Klar.
Und dann, wenn man die Chemie, also heutzutage einen Therapeuten zu finden, der die richtige Chemie hat und dann noch die Kompetenz hat, das ist wirklich so selten, dass es oft besser ist, keine Therapie. Wir wissen auch aus allen Studien, Therapien helfen oft nur in der Hälfte der Fälle. Manchmal schaden sie sogar mehr. Und gerade bei Kindern. Wir haben ja gerade einen bekannten Kinderarzt, der in der Kritik ist, weil er halt Menschen wirklich ohne Ende falsch diagnostiziert hat und auch schon sehr, sehr früh auf Neuroleptika eingestellt hat.
Herr Winterhoff, wobei das ein schwebendes Verfahren
ist.
Ja,
aber sehr in der Kritik ist, kann man sagen. Das kann man offen sagen. Und wir sehen einfach, oder ich sehe auch viele Kinder, die viel zu früh auf Medikamente eingestellt werden. Deswegen würde ich immer sagen, wenn Sie Kinder in Therapie schicken, dann vorsichtig. Und wir haben keine Therapieplätze, weil wirklich die falschen Kinder in der Therapie sind. Wir haben ja auch riesen ADHS-Wellen.
Ja.
Fast ADHS-Kinder. Also ich sehe viele ADHS-Kinder, muss sagen, bei über der Hälfte der Kinder ist die Diagnose falsch.
Bei über der Hälfte?
Über der Hälfte, das ist meine persönliche Erfahrung. Und gerade dann noch, wenn man in der Nähe so Leistungszentren haben, die sich darauf spezialisiert haben, dann können Sie sicher sein, Sie kriegen auch eine ADHS-Diagnose.
Okay, es gibt auf der einen Seite Ihre Skepsis gegenüber Therapeuten, auf der anderen Seite gibt es Kinder und Jugendliche, die möglicherweise mit den Problemen, die sie jetzt Corona-bedingt haben, selbst nicht klarkommen.
Ja.
Was dann?
Wenn es eben keine Alternative gibt, dann ist es ganz wichtig, dass wir entweder in der Familie versuchen, das aufzufangen, dass wir gucken, dass wir das in der Sozialisation auffangen. Es gibt hervorragende Vertrauenslehrer an den Schulen, auch die gute Arbeit leisten. Und wir müssen einfach gucken, dass wir die nicht alleine lassen mit dem. Aber auch wirklich, was mir ganz wichtig ist, darauf vertrauen, dass wir Krisen und Trauma, der Begriff ist sowieso überstrapaziert, dass wir die gut selbst bewältigen können.
Aha.
Und das ist eine gute Kindheitsentwicklung.
Eine Hörerin möchte von Ihnen wissen, was Sie von der klassischen Psychoanalyse halten.
Also da muss ich mich gar nicht selber unbeliebt machen, da kann ich mich auf Herrn Grave beziehen, ein ganz bekannter Psychotherapieforscher, der leider inzwischen gestorben ist, der damals schon vor 30 Jahren gesagt hat, Psychoanalyse ist die Form von Therapie, die am meisten kostet, am längsten dauert und am wenigsten bringt. Und das hat sich vor 30 Jahren schon bewahrheitet und das gilt nach wie vor. Und ich bin ein ganz erklärter Feind der Analyse, weil ich nichts davon halte, ewig in der Vergangenheit zu graben.
Ja.
Immer nachzugucken, was in der Biografie nur an Defiziten da ist. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir sogenannte Pseudo-Erinnerungen haben, dass wir gar nicht wissen, ob wir unseren Erinnerungen trauen können. Auch fragwürdig, was das soll.
Auch da höre ich den Aufschrei vieler Psychoanalytikerinnen und Analytiker.
Deswegen habe ich mich auf Herrn Grave bezogen.
Was halten Sie von der Urschreitherapie, möchte ein Hörer wissen?
Ja, die habe ich selber mitgemacht und halte sie für kompletten Unsinn.
Weil?
Weil da die Theorie ist, dass wenn der erste Geburtsschrei schiefgegangen ist, wenn man den Geburtskanal verlassen hat, dass man diesen Schrei nachkorrigieren muss und ich schreckliche Therapien erlebt habe, wo man den Geburtskanal nachgestellt hat und dann diesen Schrei wieder neu gemacht hat und ist für mich alles Unsinn.
Gibt es, nächste Frage, digitale Therapiemöglichkeiten?
Ja, sehr gute digitale, das wollte ich vorhin noch sagen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die ja sehr digital affin sind, gibt es sehr gute Möglichkeiten über Apps oder halt über Chatgruppen, die im Internet angeboten werden, was zu machen. Wir haben das im Jahr 2002 schon bei uns in der Klinik angefangen, sehr früh, dass wir die Patienten per Chat nachbegleitet haben. Und das war sehr erfolgreich und da kann ich nur dazu raten, es gibt auch Apps von der Krankenkasse, die bezahlt werden, die geprüft sind. Da muss man gucken, einfach die Spreu vom Weizen trennen.
Ja. Wir haben eingangs der Sendung über die Ängste und Verunsicherungen in dieser diffusen Welt des Jahres 2022 gesprochen. Zum Schluss der Sendung, welche Strategien kann möglicherweise auch jeder Einzelne von uns entwickeln, damit es ihm besser geht?
Naja, wir können auf das zurückkommen. Also er kann sich vor schlechten Nachrichten schützen. Ich würde jedem sagen, maximal 5 Minuten am Tag Nachrichten zu schauen. Das wäre das eine, dass man wirklich sich schützt. Das zweite, dass man seinen Mikroorganismus, also seinen Mikrokosmos, also seine Familie, dass man seine Beziehung, dass man da Ordnung schafft. Wie die Schwaben so schön sagen, am besten man kehrt vor der eigenen Tür. Wenn der Makrokosmos durcheinander ist, da kann man nichts tun. Die Welt ist aus den Fugen, da muss ich gucken, dass ich meine Welt repariere. Also schauen Sie, dass Sie halt für die Beziehung was tun, für Partnerschaften, für Familie was tun. Und vor allen Dingen für sich selber auch was tun.
Ja, was den Nachrichtenkonsum angeht, würde ich
widersprechen
gerne
widersprechen.
Ich glaube, es kann einem auch, also man muss jetzt nicht der Junkie sein, der stündlich...
Ja, diese Junkies, die sich alles reinziehen, was minütlich sozusagen erscheint.
Das meinte ich nicht und möglicherweise macht es da ja auch Sinn, sich etwas zurückzunehmen, aber jetzt alles auf 5 Minuten in dieser Welt zu reduzieren, weiß nicht so recht.
Also das kann ja jeder halten, wie er will, aber eins muss man, also es gibt eine Grundformel. Wenn man den ganzen Tag Reizüberflutung hat und was wir in unserer Welt haben, ist halt einfach Reizüberflutung, dann muss man radikal mit Reizarmut gegensteuern. Und was man jedem nur raten kann, ist, wenn Sie halt das haben, dann schauen Sie, dass Sie mindestens 10 Minuten am Tag haben, wo Sie einfach mal das Hirn leer machen, in die Ferne gucken und nichts denken und versuchen, wirklich einfach das Hirn freizuräumen.
Ich versuch's heute Abend.
Ja?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,